Könnt ihr noch Wort Gottes hören oder sollen wir schon aufhören, wie es geht noch? Gut. Wir haben zurzeit Predigt und ich darf ja immer wieder auch so heranwachsende Pastorinnen und Pastoren ausbilden. Dann sagen die, es ist ganz schön schwierig zu predigen, weil man sieht keine Mimik mehr. Ja, das ist, wenn man dann so guckt, ja, lacht jetzt der Sebastian oder ist er grimmig, das weiß man ja gar nicht. Und ich sage immer, bei meinen Predigten kann man eigentlich dasselbe tun wie in den sozialen Medien. Ja, also wenn dir was gefällt, kannst du ruhig so machen. Bin ich absolut einverstanden. Wenn dir was nicht gefällt, kannst du auch so machen. Also ich komme damit klar. Also ihr könnt euch ja völlig frei fühlen. Ich habe meinen Papa vor ein paar Monaten beerdigt mit 94. Der hat gesagt, das haben wir früher nicht gebraucht. Der kommt aus der klassischen Pfingstgemeinde. Der hat gesagt, da haben wir immer Halleluja vorgeschrien, wenn uns was gefallen hat. Also müsst ihr nicht unbedingt machen. Ja, gut. Du kannst die erste Folie einblenden, Frank, und dann versuche ich mal zu übernehmen. Und zwar, man sieht es ein bisschen schlecht hier, ich predige heute Morgen über Mündigkeit und zwar über geistliche Mündigkeit. Und Mündigkeit ist eigentlich das Thema, das mich schon seit über 25 Jahren antreibt. Und eigentlich auch die Motivation, warum ich alles tue. Es gibt nichts Schöneres, wie Menschen in die Mündigkeit hineinzuführen. Aber es gibt nichts Frustrierenderes für einen Pastor oder für einen Leiter, wenn Menschen nicht diese Mündigkeit annehmen, die Jesus für sie am Kreuz erkauft hat und für die er bezahlt hat. Ich sage immer so, je länger jemand in der Gemeinde ist, desto weniger braucht er mich, sondern ich brauche dich. Und vor kurzem habe ich ein Gespräch geführt mit einer 70-jährigen Frau während Corona. Wenig konnte sie natürlich in Gottesdienste kommen, auch soziale Medien ist nicht so ihre Sache. Und sie hat gesagt, Micha, du musst mir helfen, ich verhungere. Und habe ich gesagt, ich sage jetzt den Namen nicht zu ihrer Schwester, so und so. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Wie kannst du verhungern, wenn du schon seit über 50 Jahren Wort Gottes hörst? Ich habe eigentlich gedacht, dass du jetzt in der Zeit vielleicht eine Hauskirche aufmachst, andere um dich sammelst und ihnen weitergibst, was du 50 Jahre in dich hineingestopft hast. Also, dass du mündig bist. Und ich habe ihr gesagt, eigentlich brauchst du mich gar nicht mehr, vielleicht an der Beerdigung, aber in der Zwischenzeit brauche ich dich. Ich habe zum Beispiel früher, als ich angefangen habe, den fünffältigen Dienst zu entdecken, und da schauen wir uns gleich eine Passage an den Epheserbrief, war ich immer darauf bedacht, ja, erkennen jetzt die Leute, was ich bin? Bin ich ein Apostel, bin ich ein Prophet, bin ich ein Hirte, bin ich ein Lehrer? Lass mich's mal so sagen, heute ist mir das sowas von egal, was die Leute über mich denken, sondern es geht nicht um die Gabe, sondern es geht um die Aufgabe. Und die Aufgabe ist, die Heiligen, also euch, uns zusammen zuzurüsten zu zwei Dingen. Und zwar das eine ist zum Werk des Dienstes, ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Das heißt, wir sollen Menschen trainieren, dass sie Christsein leben können am Arbeitsplatz und dort, wo sie stehen, in der Gesellschaft. Also wenn wir Leute nur trainieren, dass sie hier drin funktionieren, dann machen wir unsere Aufgabe schlecht. Wir sollen sie trainieren, dass sie in der Gesellschaft ihre Frau, ihren Mann stehen können. Und wir sollen sie trainieren und fit machen. Das ist die Aufgabe, dass wir uns als Leib gegenseitig aufbauen und zurüsten. Ich werde immer wieder gefragt, Micha, was wäre denn eine gute Arbeitsbeschreibung für eine Pastorin oder für einen Pastor? Und ganz ehrlich, Peter, wenn du mal wieder bei mir bist im Büro, zeige ich dir mal von früher Arbeitsbeschreibung. Und ich habe schon die ganze Seite aufgeschrieben, was so eine Pastorin oder ein Pastor alles tun muss. Und heute schreibe ich nur noch einen Satz. Er muss Menschen oder sie muss Menschen in die Mündigkeit hineinführen. Das ist alles, was die Bibel von uns verlangt. Nicht mehr und nicht weniger. Dass wir Menschen mündig machen, dass wir Menschen trainieren, dass wir Menschen helfen, dass sie mündig werden. Und jetzt ein Vers, keine Angst, ich helfe euch dann ein bisschen, weil ich wieder ein typischer Paulus. Also nach dem fünffältigen Dienst schreibt er, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi, lasse ich einen Vers aus, und da heißt es, lasst uns aber in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Und der letzte Vers ist die Micha-Übersetzung, weil das ist so kompliziert in der Elberfelder. Da habe ich einfach für mich übersetzt, der Leib wächst, indem jeder seine Verantwortung wahrnimmt. Also Paulus spricht von einer Selbstauferbauung. Punkt Nummer eins, den Paulus hier schreibt, lasst uns aber alle hinwachsen. Ein guter Freund von mir, du kennst ihn, Markus Schmidt aus Hannover, hat jetzt ein Buch geschrieben über Leiterschaft, über Wachstum. Und ich durfte da ein Vorwort schreiben und dann innen ein Kapitel. Und das Buch sollte heißen, der Wachstumsspezialist. Und ich habe gesagt, bitte macht es nicht. Weil das würde ja bedeuten, dass es in jeder Gemeinde so drei Wachstumsspezialisten gibt. Also der Bernd ist ein Spezialist, die Susanne ist ein Spezialist und vielleicht noch die Ute oder der Frank. Also wir in Nagold, wir haben vier Wachstumsspezialisten. Paulus sagt aber, dass wir alle hinwachsen sollen. Also da ist niemand außen vorgenommen. Lasst uns aber alle hinwachsen zu zwei Dingen. Das erste ist jetzt nicht gerade total anziehend für die Frauen, also zur vollen Mannesreife. Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass wir alles entwickeln, was in unserem natürlichen Bereich möglich ist. Also, dass wir einen guten Charakter entwickeln, ein gutes Benehmen entwickeln. Lass mich mal so sagen, weißt du, dein Arbeitskollege hat nichts davon, wenn du sonntagmorgens dich im Lobpreis verrenkst, aber am Arbeitsplatz dich verhältst wie ein Idiot oder wie ein A-Punkt-Punkt-Punkt. Da hat er nichts davon. Und dann hilft's auch nicht, wenn wir uns geistlich immer besser entwickeln und wie wir dann noch erkennen, wie, was weiß ich, 713 vor Christus Israel schon bla bla bla. Wenn dein Benehmen, glaube über die Ältesten wird mal gesagt, dein Leumund, also was sagen die anderen über dich? Ich durfte oder musste, eigentlich eher musste, zwei Tage vor meinem Urlaub noch jemand aus unserem Leitungsteam beerdigen, der mit 53 Toten im Bett lag. Ich habe noch nie jetzt in den 25 Jahren so eine große Beerdigung gemacht. Aber ich habe es mal so überschlagen, vielleicht von den Christen waren vielleicht so 90 Personen da, aber von der Öffentlichkeit, von den Schulen, dort war er auch im Elternbeirat, von der Firma waren weit über 160 Personen da. Und ich habe dann einfach spontan gesagt, das ist ja Wahnsinn. Und ich habe einfach Leuten auch das Mikro gegeben, kurz, dass sie was über ihn sagen, die habe ich nicht mal gekannt, das ist ein Risiko auf der Beerdigung. Da habe ich einfach dabei gestanden, ungläubige Leute, Arbeitskollegen, was die über ihn gesagt haben. Und ich möchte heute mal ganz transparent sein. Wisst ihr, was ich auf der Beerdigung gesagt habe? Ich möchte mal, dass die Leute das über mich auch sagen. Lasst uns in allem hinwachsen, in beidem hinwachsen, dass wir quasi unsere Stellung, unseren Stand, das, was die Leute denken in der Gesellschaft, dass wir dort quasi einen guten Leumund haben, und lasst uns natürlich auch in der Gemeinde wachsen, in unsere Identität in Christus. Und dann endet er diesen Abschnitt, das seht ihr hier, und er sagt, lasst uns aber in allem, das ist für die, die Döner lieben, mit allem, also lasst uns aber in allem, lasst uns in beidem wachsen. Und dann erinnert er nochmal, dass der Leib wächst, indem jeder seine Aufgabe wahrnimmt. Also auch für euch als Leitungsteam eine totale Entspannung. Der Leib wächst nicht nur, indem da zwei oder drei rumkaspern bis zum geht nicht mehr, sondern der Leib wächst, in dem jeder seine Funktion wahrnimmt. Nochmal zurück zu dieser 70-jährigen Frau. Hätte sie ihre Aufgabe wahrgenommen, ihr Haus geöffnet in der Zeit von Corona und hat gesagt, jetzt lade ich mal ein paar junge Frauen oder Alleinstehende ein und wir lesen die Bibel während Corona und ich sage euch ein bisschen was oder im Dialog entwickeln wir gemeinsam und wir beten füreinander, dann hätte sie ihre Aufgabe getan. Und so muss ich zwischen 5, 6, 7 Häusern hin und her fahren und mache mich kaputt, weil irgendjemand seine Aufgabe nicht wahrnimmt. Aber ich mache mich nicht mehr kaputt, sondern ich trainiere lieber die Leute, die ihre Aufgabe wahrnehmen. Jetzt das nächste Schaubild, das ist phänomenal, das ist nämlich von mir. Und zwar seht ihr hier, ich gehe gleich ein bisschen rüber, ihr seht von links nach rechts, also quasi, dass jemand von Geburt an immer mehr an Selbstverantwortung, man sagt auch Eigenverantwortung, übernehmen muss. Und dass dann die Fremdverantwortung, also der Eltern, die Fremdverantwortung nimmt ab. Und da ist ja dieser Strich, der rötliche Strich, ist quasi 18. Und das ist ja die magische Nacht. Habt ihr die schon erlebt? Also ich habe schon 2 Kinder durch die Pubertät gebracht. Die gehen mit 17 ins Bett. Über Nacht passiert da irgendwas und mit 18 wachen sie auf und ich sage immer, und dann wissen die alles. Und meine Frau sagt immer, die wissen alles besser sogar noch. Also diese Wachsende, mit 12 übrigens beginnt eine teilweise Religionsmündigkeit. Man kann über die Taufe, die als Kind über einem geschehen ist, mitentscheiden. Mit 14 ist man religionsmündig, mit 16 teilweise strafmündig und mit 18 vollmündig. Bisschen ein Schema auch, wie das eigentlich im Geistlichen gedacht ist, weil das ist dann nur ein Schema. Ich wünschte, alle 18-Jährigen wären mündig. Weißt du, wie es euch geht, oder? Wir haben einige Lehrer wie der Bernd, die sagen, vor allem die Gymnasiallehrer, ich wünschte, alle 19-Jährigen wären mündig schon. Die üben das ein erstmal. Aber in dem Schaubild ist das Entscheidende, das quasi das Du nimmt ab, die Fremdverantwortung, und das Ich nimmt zu. Ihr kennt alle die Geschichte, Lukas 15, mit dem sogenannten verlorenen Sohn, eigentlich nicht ganz richtig. Es geht ja um 2 Söhne. Es geht eigentlich viel mehr, wenn wir die Geschichte lesen, um den zu Hause gebliebenen Sohn. Und neuere Übersetzungen fügen sogar noch hinzu, der Vater und die 2 Söhne. Es geht ja auch um den Vater. Aber der Jüngere geht weg. Und wenn ihr das mal lesen könntet aus dem jüdisch-hebräischen Denken, das ist da die Kultur von Ehre und Unehre. Also der Jüngere macht alles, was dem Vater Unehre bereitet, alles. Also indem er von sich aus das Erbe fordert, dann geht er in ein fremdes Land als Jude. Ich meine, es wäre schon schlimm gewesen, wenn er Prostituierte nimmt im Israel, aber dann auch noch von fremden Göttern Prostituierte. Und letztendlich landet er am Schweinetrog. Auch von Juden. Die ultimative Katastrophe. Und jetzt am Schweinetrog hat er genügend Zeit und jetzt denkt er nach. Und jetzt sagt er, du Vater, in der Kindheit, du warst zu streng zu mir. Und du Bruder, du Älterer. Ich war mal bei einem Vortrag über sogenannte Sandwich-Kinder. Kennt ihr das? Also 3 Kinder, 1 ist in der Mitte. Hey, die Frau, die hat es so vorgetragen, dass die, was weiß ich, so schwere emotionale Schäden davontragen. Ich habe gesagt, oh Gott, danke, dass wir nur 2 Kinder haben. Also ein Sandwich-Kind, das hat da keine Chance mehr zu überleben. Versteht ihr? Und dann hat der kleinere Sohn gesagt, und du Prostituierte, und du falscher Freund. Und dann heißt es in der Luther-Übersetzung immer du. Und dann schlug er an seine Brust. Richtig wörtlich übersetzt heißt es, dann aber kam er zu sich selbst. So war der Zeigefinger. Versteht ihr, wenn eine Person noch nie zu sich selbst kam, kann sie nicht mündig sein, ganz einfach. Also auch im Sprachgebrauch, achtet mal bei euch selber, bei anderen drauf, immer du. Du, also wir haben auch so Spezialistinnen, die wissen noch genau, dass 1994 am so und so viel der Ehemann sie verlassen hat. Und seitdem, das ist eine lange Zeit, 94, leben sie im Du damals. Du hast... Ich hätte mich vielleicht 2-3 Jahre beschäftigt, dann hätte ich geguckt, ob ich vielleicht noch mal heiraten könnte. Aber doch nicht 30 Jahre an dem Du hängen. Und als dann der nach Hause kam, der Jüngere, und dann das Fest abgeht, müsst ihr mal darauf achten, was sagt denn der Ältere? Er sagt, Vater, du hast mir nie gegeben. Und du, also da waren zwei Vollchaoten, lasst mich mal so sagen, die noch nie beim Ich angekommen sind. Und ich weiß, dass mancher Kontext im Leben ist echt schwer. Alle denken immer bei mir, weil ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin, war alles super und toll. Ich war als Kind gar nicht geplant, weil ein Bruder vor mir tot geboren wurde. Und so hat meine Mutter entschieden, weil sie auch schier gestorben wäre, keine Kinder mehr. Und als ich dann im Mutterleib war, hat sie mich ständig abgelehnt, gesagt, ich möchte keine Kinder mehr, ich möchte nicht sterben. Natürlich bin ich schon dann im 7,5 Monat damals geboren. In den 60er Jahren war das noch ein Wunder. Und ich habe lange unter Ablehnung gelitten. Aber ich kann doch nicht, jetzt bin ich dann bei 57, ich kann doch nicht 57 Jahre sagen, aber du hast damals im Mutterleib und du hast. Sondern ich bin irgendwann mal an die Stelle gekommen, auch bei meiner vielen Minderwertigkeit als Jugendlicher, dass ich nach oben geschaut habe und habe gesagt, aber du, Herr, wolltest mich. Du hast beschlossen und jetzt lasse ich nicht zu, dass andere Leute über mein Leben bestimmen. Ich weiß nicht, wie viel ich bei uns in der Gemeinde so als Frucht hinterlassen habe, aber ein Satz, den sage ich jedes Mal, wenn wir als Leiter zusammen sind, und der ist ganz einfach. Du kannst nicht andere anleiten, wenn du dich selber nicht leiden kannst. Es geht nicht. Wer noch gerne nachlesen möchte, die interessante Geschichte Doris Reisinger, kann sein, dass sie mittlerweile auch unter ihrem anderen Namen firmiert, weil sie geheiratet hat. Als sie 17 war, haben ihre Eltern konvertiert von der evangelisch zur katholischen Kirche. Und sie wusste in dem Moment, ich werde Nonne. Sie kam dann in eine sehr freie, charismatische, katholische Nonnenschaft in Rom. Und ich mach's kurz, sie wurde aufs Übelste wirklich entmündigt. Sie wurde missbraucht, also sie durfte am Schluss die Bibel zum Beispiel gar nicht mehr selber lesen, sondern nur noch die Auslegung, was andere über die Bibel gesagt haben. Und zu einem Überfluss wurde sie von 2 männlichen Kollegen missbraucht, von Kardinälen und von einem Bischof. Schwere Depression, sie hat versucht, Recht zu bekommen vor dem Staat. Dort hat sie kein Recht bekommen. Die haben gesagt, du hättest halt lauter schreien müssen, als man dich vergewaltigt hat. Und dann hat sie versucht, vom Papst Recht zu bekommen und hat auch kein Recht bekommen. Es war hart. Und dann waren sie 2 Jahre so in der Depression und irgendwann hat sie gesagt, Moment, ich bin doch 24. Möchtest du denn jetzt irgendwann mal 94 sein und so sterben, wie ich jetzt lebe? Und hat sie von sich aus den Menschen vergeben, Seelsorge, Therapie in Anspruch genommen, hat Theologie studiert. Und ganz ehrlich, wir sind ja unter uns, ich hätte jetzt gehofft, sie würde zum evangelischen Glauben zurückkonvertieren. Aber sie blieb Katholikin, ist heute einer der führenden Theologieprofessorinnen im Katholizismus. Und sie lebt, sie hat geheiratet, sie hat ein Kind, weil sie gesagt hat, ich kam vom Du zum Ich, es ist mein Leben. Ich muss dafür gerade stehen. Der letzte Aspekt, und zwar Fremdverantwortung. Also das erste ist, ich übernehme Verantwortung für mich. Das andere ist multiplikative Verantwortung. Ihr kennt sicher Hebräer 5, 12 bis 14. Dort ist da dieser Unterschied zwischen Milch und zwischen fester Speise. Kennt ihr das, hört ihr das auch ab und zu in der Gemeinde? Wir brauchen mal wieder feste Speise. Schwarzbrot. Gestern Abend in Althengste, da ist der Pastor, geht jetzt weg nach Sigmaringen. Und dann haben sie gesagt, Micha, könntest du nicht drei, viermal kommen? Wir brauchen Schwarzbrot, feste Speise. Ich dachte, ich kann schon kommen, aber wahrscheinlich haben wir ein unterschiedliches Verständnis, was feste Speise ist. Das Verständnis, das ihr vielleicht habt, ist an der Stelle, ist, es kommt darauf an, was ich esse. Also ob ich Milch esse oder ob ich Schwarzbrot esse. Und ich muss euch heute Morgen leider enttäuschen und der Illusion, quasi die Illusion nehmen. Es geht nicht darum, was du isst, sondern was du verdaust. Im Hebräerbrief an der Stelle geht es darum, und dann ist so das ein bisschen auch kompliziert ausgedrückt, dass sie durch Trainieren geübte Sinne haben. Also das bedeutet, wenn du das, was du hörst, nicht verdaust, letztendlich. Und das Verdauen heißt, dass du es weitergeben kannst. Dann ist es völlig egal, ob du Milch oder Schwarzbrot isst. Ich sage immer so, wir haben ja bei uns, und der Peter zumindest kennt sie auch, einige gute Lehrer wie der Gerhard oder so, Bibellehrer, die predigen bei uns nur sehr dosiert. Also tröpfchenweise. Warum? Weil mein Herz schlägt dafür, dass wir Leute nicht belehren, sondern befähigen. Das ist ein riesiger Unterschied. Ich möchte kein Wissen vermitteln. Darum stehe ich morgens nicht auf, sondern ich möchte Leute motivieren, dass das Kurze, was ich gesagt habe, dass sie selber nochmal nachlesen, nachprüfen und dass sie dann quasi das verdauen, am besten, indem sie es anderen weitergeben. Ja, aber in der Bibel steht doch im Missionsbefehl, lehrt sie. Nö, steht da nicht, könnt ihr nachher nochmal nachschauen. Da steht, lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Ich habe einen jüdischen Freund, der sagt, was du nur weißt. Also wenn du jetzt heute Morgen hier rausgehst oder nachher sagst, jetzt weiß ich's. Der sagt ja, du weißt gar nichts. Ein Hebräer sagt, nur was du lebst, weißt du auch. Also was du umsetzt. Also vor kurzem kam eine Frau bei uns in der Gemeinde, ich weiß nicht, wie lange sie schon dabei ist, aber auch so im Mittelalter, kam, wurde in dem Gespräch vermittelt und plötzlich derjenige, also es war nach der Trauerfeier, nach der Beerdigung, und plötzlich kam der mit der Frage, aber warum musste denn Jesus dann am Kreuz sterben? Ihre Antwort war, sie dreht sich um und sagt, wo ist denn der Pastor? Warum kann eine Frau, die schon seit über 20 Jahren gläubig ist, nicht erklären, warum Jesus am Kreuz sterben musste? Ja, da war doch bis Ostern, da predigt er wieder ganz feurig drüber, über das Kreuz, und dann nehmen wir das Abendmahl. Bitte nicht falsch verstehen, aber ich würde manchmal so ein Schild hinhängen, du musst hier draußen bleiben. So lange, bis die Person das wirklich verinnerlicht hat und weitergeben kann. Also bis sie das Schwarzbrot so verinnerlicht hat, dass sie anderen das erklären kann. Wir hatten bei uns so einen Neubekehrten, so einen ganz knackigen, und man hat das auch äußerlich überall gesehen und hat doch geraucht. Und dann hat er gesagt, ich habe so ein Herz für Kinder. Dann habe ich gesagt, okay, eine Bedingung, rauchen bitte nimmer, wenn du dich im Gebäude näherst. Und dann haben sie mich angegriffen, haben gesagt, wenn das jetzt ein Pädophiler ist und dann dich auf die Kinder loslassen. Hey, der hat im Gottesdienst mitgeschrieben. Und ich denke immer, so viel predige ich gar nicht, wie der mitschreibt. Und am nächsten Sonntag war er im Kids-Treff und dann hat er das, was er verstanden hat. Und jetzt kommt das Beste, der hat gar nicht alles verstanden. Das hat er weitergegeben an die Kinder. Ich habe noch nie in meinem Leben, nie jemand so schnell geistlich wachsen gesehen, weil er es anderen weitergegeben hat. Also es geht nicht um das Wissen, sondern es geht um die Anwendung. Lehrt sie alles, halten. Wir haben bei uns circa die Hälfte Kleingruppen, die nehmen jeden Mittwoch, Donnerstag, wenn sie Kleingruppe haben, die Predigt durch mit Fragen, die ich ihnen mitgebe. Wie könnt ihr das jetzt leben beim Bosch oder wo ihr seid, am Arbeitsplatz, in der Kita? Und du kannst wirklich sehen, die anderen 10 machen das nicht, die haben wichtigere Dinge. Wie backe ich einen israelischen Kuchen? Das ist enorm entscheidend. Aber wisst ihr, die 10, die quasi in die Anwendung gehen, wachsen enorm. Dort sind 16, 17-Jährige, die wusch, die förmlich explodieren. Warum? Weil sie das Wort Gottes essen und dann verdauen. Montessori, und damit bin ich dann gleich am Ende, Maria Montessori, kennt ihr vielleicht von den Montessori-Kindergärten und Einrichtungen. Sie hat mal gesagt, hilf mir, es selbst zu tun. Zeige mir, wie es geht. Tu es nicht für mich. Ich kann und ich will es alleine tun. Mensch, habe ich viele Fehler gemacht in den Anfängen meines Pastorenseins, weil ich immer den Leuten gesagt habe, also wenn mich jemand gefragt hat, warum musste Jesus am Kreuz sterben? Alles, was ich wusste aus dem Theologieunterricht. Ich konnte 45 Minuten am Stück nicht atmen. Versteht ihr, wie ich meine? Heute sage ich gar nichts. Dann würde ich sagen, Martina, sag mir mal, warum denkst du, musste Jesus sterben? Das ist der hebräische Ansatz. Und dann sagt sie was und ich sage, gut. Und spinn mal den Gedanken weiter. Aha, okay. Also eine ganz andere Art, den anderen helfen zu trainieren. Ich weiß alles, deshalb bin ich ja der Pastor. Nee, ich helfe den anderen, damit sie alles wissen. Paulus hat gesagt zu Timotheus, Timotheus, was ich dir beigebracht habe, gib anderen, manche Bibeln sagen zuverlässige, eigentlich heißt es dort mündige, reife Personen, gib es denen weiter, die wieder andere trainieren. Also die Multiplikation, wow. Als ich 50 war, ich weiß, man sieht mir das ja gar nicht an, aber dass ich schon 50 bin, hat jemand zu mir gesagt, Micha, du musst dir echt mal was gönnen jetzt. Dann habe ich überlegt, will ich jetzt ein Bentley oder ein Boot oder? Ich sagte, was interessiert mich gar nicht. Und dann hat er mich so 2 Wochen später gefragt, und was gönnst du dir? Und ich habe gesagt, ab 50 werde ich nur noch Personen begleiten oder in Mentoring-Prozesse nehmen, die andere begleiten. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich brauche deine Begleitung, und ich frage, begleitest du jemand? Und er sagt, ich begleite niemanden, dann begleite ich den nicht mehr. Viel zu kostbar, meine Zeit. Also das multiplikative Denken. Ja, ich glaube, wenn wir das Prinzip von der Eigenverantwortung, also wenn wir da lernen und immer mündiger werden und die gegenseitige Verantwortung, wenn wir das richtig leben, dann können wir einen riesigen Prozess in der Gemeinde freisetzen, wirklich. Ich habe euch das letzte Bild, dann habt ihr es überlebt. Und zwar seht ihr das mit den Dominosteinen. Also ein Dominostein fängt an und dann... Ich habe vor kurzem, bin ich mal nachts noch aufgeblieben, da war der Weltrekord der Dominosteine, ich weiß gar nicht mehr wie viel. Und die haben da wochenlang die Steine gesetzt und dann immer manche raus, im Fall was passiert, dann haben sie alle rein und dann ging's los. Und dann und irgendwo da hinten der Kameramann, da kam eine Mücke. Ich denke, warum filmt der die Mücke? Bleibt doch bei den Steinen. Und dann hat sich die Mücke auf irgend so einen Stein gesetzt und der so ganz langsam zeigt, es gibt ein paar Mückchen, die nennen wir Dämonchen. Die schwirren rum und möchten den ein oder anderen Stein herausnehmen. Also aus dem Bild vom Leib. Wenn irgendjemand seine Gabe, seine Befähigung nicht einbringt, ist der ganze Kettenreaktionsprozess unterbrochen. Und deshalb kann ich wirklich heute Morgen nur bitten, bring deine Gabe, bring deine Fähigkeit, bring das, was Gott dir gegeben hat, bring das ein. Und bitte, nimm das doch mal mit, wenn du schon länger, ich weiß ja nicht, wie lange ihr am Glauben unterwegs seid. Hab immer dieses Denken in dir, ich möchte es anderen weitergeben. wer anderen weitergibt, hat ein enormes Wachstumspotenzial. Also ich sage es immer so bei uns, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber der unbeliebteste Posten ist manchmal die Kinderarbeit. Aber ich sage immer, ich bin gegen Kinderarbeit. Das muss Kids-Treff heißen oder so. Aber wer dort den Kindern was weitergibt, hat eigentlich das höchste Wachstumspotenzial. Warum? Weil er einfach das nochmal innerlich selber überdenken muss, formulieren muss. Und wer den Kleinsten dient im Reich Gottes, den segnet Gott. Wann immer ich sein kann, ich gehe gern zu den Kids und zu den Jugendlichen und helfe ihnen und versuche wirklich auch sie mit hineinzunehmen in diesen Prozess. Und dazu segne euch Gott, dass er wirklich eine Gemeinde werdet, die mündig wird. Erstmal im Ich, Selbstmündigkeit und dann anderen hilft, mündig zu werden. Amen, seid gesegnet.